Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
So, das Jahr ist immer noch frisch und wir sind immer noch frisch dabei. Hier ist eine neue Folge für euch von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wir sind vollzählig. Tanina ist hier, ich grüße euch.
Und auch der Peter ist dabei.
Da spricht da nichts dagegen, dass wir loslegen können. Du hast heute Besonderes mit uns vor. Du möchtest, dass wir die Hosen runterlassen. Ich bin dabei.
So würde ich es jetzt nicht formulieren, aber ein Stück weit ist es schon so. Wir wollen auch einmal die ja meist anonymen Kritiker im Netz zu Wort kommen lassen.
Ja, ihr habt schon zwischendurch mal was zu meckern und da gehen wir jetzt ganz offen mit um. Zum Beispiel wird uns mal vorgeworfen in der Mail hier, wir sind zu kurz und daher auch zu oberflächlich.
Manchen ist das zu kurz, ja. Dadurch wird es aber, denke ich, nicht oberflächlich. Wir können nicht so sehr in die Tiefe gehen in jedem Punkt, aber versuchen schon, alles auf denselbigen, sprich auf den Punkt zu bringen.
Und der Punkt ist ja auch, wenn wir da absolut in die Tiefe gehen würden, das wäre so in dem medizinischen Teil. Also das wäre eine Beschreibung bei Operationen. Wir übersetzen euch das ja, also was da in ganz einzelnen Schritten gemacht wird, mit welchen Gerätschaften und so weiter. Natürlich, das könnten wir auch alles erzählen, aber ich glaube, dann würden wir uns so ein bisschen verfuchsen. Es geht ja um den Fall, wie der sich entwickelt hat und meistens wird es ja auch hinterher in der juristischen Aufarbeitung wird es ja eigentlich auch aufgelöst, an welcher Stelle vielleicht das falsche Instrument genommen wurde und so. Also mich würde es ehrlich gesagt auch langweilen, wenn wir das jetzt so explizit alles darstellen würden.
Es wäre sicherlich auch so, wenn wir jetzt eine Stunde oder anderthalb machen würden, würden wir auch nicht alles abdecken können und dann gäbe es sicherlich auch dann berechtigte Hinweise, oh, das ist aber zu lang.
So, dann haben wir noch jemanden, der sagt, oh, schön abgeschlossene Fälle, aber der Fall mit der Kompresse enttäuscht so. Das war tatsächlich ein Fall, der noch nicht abgeschlossen war, aber diese Fälle wollten wir euch auch präsentieren und euch dann zwischendurch aber auch mal erzählen, wie es da weitergegangen ist. Und bei der Kompresse gibt's jetzt tatsächlich auch ein Ende.
Ja, der ist jetzt gerade abgeschlossen worden, vor ganz kurzem. Und ihr erinnert euch an das kleine Mädchen, das eine Kompresse von 10x10 Zentimetern gegessen haben soll. Das wurde dann später bei einer Operation ja aufgefunden. Da hat sich die Klinik doch nachher einsichtig gezeigt, beziehungsweise der Versicherer der Klinik. Und wir haben uns jetzt, nachdem anfangs alles abgelehnt worden ist, auf eine Summe von knapp 200.000 Euro verständigt, also eine erhebliche Schadensersatzzahlung ist da geleistet worden und hat so doch noch einen positiven Abschluss gefunden. Und zum guten Schluss gibt es einmal eine negative Bewertung.
Oh, da kriegen wir Lack.
Ja, da kriegen wir Lack. Zwei Komplettlaien philosophieren darüber, wie man einem Arzt das Wort im Mund umdrehen und ihn vor Gericht ziehen kann.
Ja, das stimmt natürlich absolut. Das ist unsere Intention und nichts anderes verfolgen wir mit unserem Podcast. Was natürlich ein Scherz ist. Also ich glaube, den Begriff an den Pranger stellen, habt ihr jetzt schon wirklich mehrfach bei uns im Podcast gehört. Genau das tun wir eben nicht bei Ärzten und wir drehen denen auch nicht das Wort im Mund rum, sondern wir schildern, was Patienten erlebt haben und das sind natürlich oft auch in den Unterlagen ganz, ganz persönliche Berichte. Ne, die schreiben das manchmal auch per Hand auf und sagen, das war beim Arzt so und so und da hat er das zu mir gesagt oder da war der unfreundlich oder da war das. Das geben wir wieder, weil es der Patient so erlebt hat.
Es ist völlig falsch, dass wir irgendwie versuchen, einem Arzt das Wort im Mund umzudrehen und ihn vor Gericht zu ziehen. Also da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man das wirklich so als Behauptung aufstellen möchte.
Meinst du, das ist jetzt so rübergekommen, als würden wir uns von allem freireden wollen? Also sagen wir mal so, wir haben uns schon genau überlegt, wie wir diesen Podcast machen wollen. Aber Anregungen von euch, die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit auf. Aber ich denke, so ein Eingangskorsett wollen wir da einfach auch nicht. Soll ja auch ein bisschen Entertainment sein, das Ganze hier. Und leicht verständlich und einfach eine Geschichte, bei der man so ein bisschen auch mitfiebern kann. Das ist nun mal einfach so.
Nein, wir lassen die Meinungen auch sehr, sehr gerne zu. Und es kann nicht so sein, dass wir 100% gefallen. Das ist.
Du gefällst mir zu 100%, Peter. Ja,
aber nicht den Hörerinnen und Hörern. Also da wird irgendwo was sein, was mal aufstößt. Und wenn es nur im Einzelfall mal ist, also das ist aber in Ordnung. Das können wir nicht leisten. Wir sind nicht perfekt. Wir achten und schätzen diese Berufsgruppen alle sehr.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. So, und ohne Anspruch auf 100% Perfektion versuchen wir mal, euch einen neuen Fall zu schildern. Das ist, ja, man kann schon sagen, mal wieder eine Hüftgeschichte. Du warst auch erst gar nicht so begeistert davon.
Nein, weil, wie du schon sagst, es ist schon wieder ein Hüftfall.
So, aber dann bist du doch nochmal in dich gegangen und hast dann den Daumen gehoben.
Ja, und zwar Hüftfälle kommen bei uns in der Praxis und auch bei fast allen anderen Kollegen sehr, sehr häufig vor in völlig unterschiedlichen Konstellationen. Also Hüftfall ist nicht gleich Hüftfall. Da unterscheiden sich doch viele Fälle und man kann da auch vieles abdecken und darum wird es auch immer wieder auch in Zukunft solche Hüftfälle geben.
Ja, und die Hüfte kann auch schon ganz früh im Leben Probleme bereiten, ne? Wenn Säuglinge mit einer Hüftdysplasie auf die Welt kommen, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das ist eine Fehlstellung der Hüfte, die Hüftgelenkspfanne ist da zu flach ausgebildet und der Hüftkopf findet, ja, da findet keinen festen Halt und ist nicht so richtig in die Gelenkpfanne eingebettet. Und das ist auch gar nicht mal so selten. Ich habe mal nachgeschaut für uns, bis zu 4% der Neugeborenen kommen mit so einer Hüftdysplasie auf die Welt. Mädchen sind da häufiger betroffen als Jungs. Da reihe ich mich direkt mal ein. Also bei mir gibt's ganz, ganz schlimme Babyfotos, für die schäme ich mich wirklich. Da sehe ich nämlich aus wie so ein Frosch. Weil zur Korrektur musste ich eine ganze Weile so eine sexy Spreizhose tragen. Gibt's die eigentlich immer noch?
Ja, die gibt's immer noch, aber die Modelle sehen heute ja ein Stück weit anders aus als die damals in den 70ern.
Ja, da hatte ich natürlich die in Prielblumen-Design.
Ja, kenne ich auch noch, sehr schick. Heute gibt es verschiedene Korrekturmodelle. Vor einigen Jahren ist man auf sogenannte Hüftbeugeschienen übergegangen.
So, soweit unser kleiner Hüftexkurs. Jetzt kommen wir aber zum Fall von Marita. Soweit wir wissen, war bei ihr als Säugling mit der Hüfte alles in Ordnung. Die Hüfte meldet sich erst im Alter bei ihr. Marita ist 66 und leidet seit einigen Jahren schon unter Schmerzen in der rechten Hüfte. Im Laufe der Jahre ist es schlimmer geworden, anders wäre es auch unrealistisch. Und jetzt ist wirklich eine Grenze erreicht, denn jeder Schritt ist mühsam, das Gehen unsicher und viele Nächte sind wegen der Schmerzen auch kurz für sie. Die Diagnose steht längst fest, rechtsseitige Coxarthrose.
Coxarthrose ist der medizinische Fachbegriff für einen Verschleiß oder einen übermäßigen Verschleiß des Hüftgelenks, also eine Hüftgelenksarthrose. Und das Hüftgelenk ist eines der größten, das haben wir auch schon gelernt, und am stärksten belasteten Gelenke des Körpers. Es trägt beim Gehen, Stehen, Sitzen das gesamte Körpergewicht. Und bei einer Coxarthrose wird der Gelenkknorpel, der normalerweise so wie ein Stoßdämpfer wirkt, immer dünner und verschwindet letztendlich ganz. Der Körper reagiert darauf mit knöchernen Umbauten, mit Entzündungen und leider auch mit einer zunehmenden Versteifung des Gelenks. Und wenn konservative Therapien nicht mehr helfen, lautet die Empfehlung, künstliches Hüftgelenk.
Ja, und dieser Eingriff steht jetzt auch bei Marita an. Die erste Etappe ist natürlich, das wissen wir, das Aufklärungsgespräch. Marita sitzt dem Operateur gegenüber, hört aufmerksam zu, stellt auch Fragen. Sie will wissen, welche Risiken es gibt. Und sie hat eine ganz besonders große Sorge, nämlich, dass ihre Beine hinterher unterschiedlich lang sein könnten. So sehr sie sich jetzt auf eine schmerzfreie Hüfte freut, also humpeln will sie anschließend natürlich nicht. Die Antwort des Arztes beruhigt sie. Er sagt zwar, ja, theoretisch könne es zu einer Beinlängendifferenz kommen, aber nur im Bereich von wenigen Millimetern. Kaum spürbar und nichts, was den Alltag beeinträchtigen könnte. Marita vertraut, unterschreibt den Aufklärungsbogen und richtet sich mit Hilfe ihrer Tochter im Stationszimmer im Krankenhaus ein. Am nächsten Morgen ist die Operation angesetzt. Hüft-Tap, haben wir auch schon gehört, ne? Minimalinvasiv das Ganze, also kleine Schnitte, muskelschonend. Schnellere Mobilisation soll dann nach der OP wieder möglich sein. Der Eingriff verläuft auch komplikationslos. Im Operationsbericht heißt es später, nach Abschluss der Operation habe sich auch hinsichtlich der Länge der operierten Extremität keine Auffälligkeit gezeigt, alles im Normbereich. Doch schon einige Tage später merkt Marita, dass da was nicht stimmt. Beim Aufstehen fühlt sich ihr Körper irgendwie schief an. Beim Gehen kippt sie leicht zur Seite. Das rechte Bein, also die operierte Seite, fühlt sich länger an als die linke. Das ist auch für sie kein vages Gefühl, es ist relativ deutlich. Sie spricht daraufhin das Pflegepersonal an und später auch Ärzte. Man beschwichtigt, spricht von postoperativen Anpassungen, da seien noch Schwellungen vorhanden. Konkrete Messungen werden an dieser Stelle nicht durchgeführt. Ja, wahrscheinlich eben aus dem Grund, weil man sich sicher ist, das sind noch Nachwirkungen der OP. 10 Tage später wird Marita entlassen. Die Operationswunden sind verheilt, aber Marita ist natürlich jetzt, ich sag's jetzt mal flapsig, versteht mich nicht falsch, aber die ist wirklich weit davon entfernt, mit dem Flickflack das Krankenhaus zu verlassen. Also so eine Heilung dauert nach so einer TEP-OP.
Wie gut und wie schnell die Genesung verläuft, hängt vom Alter, dem Zustand der Muskulatur und dem allgemeinen Gesundheitszustand ab. In der Regel erholen sich Muskulatur und Gelenkkapsel innerhalb von 6 bis 8 Wochen, so weit, dass sie dem Gelenk genügend Halt bieten und man ohne Gehhilfe zurechtkommt. In den ersten 3 Monaten nach der Operation heilt das Gewebe noch ab. Um zu vermeiden, dass das Gelenk in dieser Zeit auskugelt, wird häufig empfohlen, die Beine nicht zu überkreuzen, das betroffene Bein nicht stark nach innen zu drehen, abzuspreizen oder um mehr als 90 Grad anzuwinkeln. Und schließlich schweres Heben und Tragen oder Schieben von schweren Gegenständen zu vermeiden.
Also man schont sich. An all das hält sich Marita. Allerdings gehört zur Schonung nicht, dass man einfach nur im Bett rumliegt, sondern es stehen Reha-Maßnahmen an, auch für Marita. Und in dieser Reha-Klinik guckt man jetzt genau hin und man misst auch nach. Und das Ergebnis steht jetzt schwarz auf weiß im Reha-Bericht. Beinlängendifferenz von 1,2 Zentimetern. Dazu kommt noch, die Hüfte ist breiter geworden, sichtbar breiter und auch spürbar für sie. Die Kleidung sitzt ganz anders und Bewegungen fühlen sich fremd an. Dann ist da noch die Narbe, 12 Zentimeter lang, nach einem minimalinvasiven Eingriff doch auch eher ungewöhnlich groß, 12 Zentimeter. Marita versucht sich zu arrangieren, sie bekommt eine Schuherhöhung, später Fersenkeile. Das alles lindert höchstens, es behebt aber nichts. Und eine vollständige anatomische Wiederherstellung ist so nicht möglich, die Beschwerden bleiben. Schließlich lässt sie die postoperativen Röntgenbilder von einem Fachmediziner prüfen. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Messungen zeigen ebenfalls eine Längenzunahme des rechten Beins von 1,2 Zentimetern und eine Offset-Erweiterung von 8 Millimetern. Offset, klär uns auf, Peter.
Ja, das sogenannte Offset. Vielleicht ganz einfach erklärt, dadurch ändern sich bei einer Erweiterung die Hebelverhältnisse der Hüftmuskulatur. Und das kann dann zu entsprechenden Problemen führen, zu Schmerzen, Gangbildstörungen und auch Fehlbelastungen, die dann weitere Konsequenzen gesundheitlicher Natur nach sich ziehen.
Tja, und heute lebt Marita mit einem Dauerschaden. Die Fehlstellung ist geblieben und damit ist ja genau das eingetreten, wovor sich Marita so gefürchtet hat.
Ja, es ist gar nicht so selten, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gehört, dass es nach Hüftoperationen zu Beinlängendifferenzen kommt. Also viele Menschen haben, glaube ich, schon seit Geburt an unterschiedliche Beinlängen, oftmals nur im Millimeterbereich. Und nach Hüftoperationen da hatten wir schon viele Fälle, da kam es zu Beinlängendifferenzen von 2, 3 und 4 und mehr Zentimetern. Mhm. Und das muss nicht immer auf einen Fehler zurückzuführen sein. Also es kann zu einer Differenz kommen und es ist alles richtig gemacht worden. Das ist mitunter nicht zu vermeiden. Hängt aber auch von dem Implantat ab. Also verschiedene Implantate führen zu verschiedenen Beinlängendifferenzen, je nachdem, wie die auch eingesetzt werden können und so weiter und so fort. Also per se ist das nicht unbedingt ein Fehler, kann aber ein Fehler sein. Beinlängendifferenz, wir haben gerade einen Fall, den wir begonnen haben, noch nicht abgeschlossen, darum reißen wir ihn nur kurz an, der sehr, sehr tragisch ist. Da hat ein kleines Kind, das ist jetzt 3 Jahre alt, ist die Besonderheit, dass ein Bein nicht mehr wächst. Da ist die Wachstumsfuge geschlossen und das andere Bein wird dann die normale Beinlänge erreichen und das andere Bein bleibt das einer Dreijährigen. Und da haben wir natürlich nachher eine Beinlängendifferenz von nicht Millimetern und nicht Zentimetern, vielleicht hin bis zum Meter, je nachdem, wie lang die Beine werden.
Oh, das klingt nach einem Leben voller OPs.
Ja, das ist ein ganz trauriges Schicksal. Ne? Das eine Bein wächst weiter und das andere bleibt leider so kurz, wie es bei einer Dreijährigen nun mal ist. Und mal schauen, wir werden über den Fall sicherlich berichten, wenn er weiter sich entwickelt hat. Wir stehen da noch ganz am Anfang. Aber das nur mal zum Thema, wie schrecklich auch eine Beinlängendifferenz in anderer Hinsicht sein kann.
Natürlich ein Extremfall. Bei Marita sprechen wir hier nach wie vor von 1,2 Zentimetern. So, jetzt sind wir natürlich hier schon erfahrene Tatort-Krankenhaushasen. Wir haben ja schon so eine Vermutung, wo man hier vielleicht ansetzen könnte bei dem Fall. Ich würde jetzt mal auf die Aufklärung tippen.
Ja, da ist dein Tipp 100% richtig.
Tada!
Es stellte sich, insoweit kann ich das Ergebnis schon mal vorwegnehmen, im Nachgang heraus, dass die Operation als solche einwandfrei durchgeführt worden ist. Hier ist es aber so, dass es eher besonders wichtig war, dass die Beinlängendifferenz nicht über 0,5 mm hinausgehen durfte. Und letztendlich waren es ja dann 7 mm. Ich hoffe, ich bin auch in der richtigen Größenordnung. Ja, bis 1,2 cm sind dann 7 mm, also mehr als das Doppelte als vorgegeben, ist dann nachher eingetreten und darüber ist sie nicht aufgeklärt worden. Das haben wir der Gegenseite dann auch so vorgehalten und das noch ergänzt, obgleich das eigentlich noch gar nicht vorgebracht worden ist, nämlich diese hypothetische Einwilligung. Was wäre gewesen, wenn sie darüber aufgeklärt worden wäre, dass auch eine längere Beinlängendifferenz oder eine größere Beinlängendifferenz auftreten kann? Wie hätte sie sich dann entschieden? Auch das haben wir quasi schon vorweggenommen und haben gesagt, Marita, wenn sie über die jetzt tatsächlich vorhandene Differenz und die Offset-Erweiterung unterrichtet worden wäre, dann hätte sie sich zumindest in einem Entscheidungskonflikt dahingehend befunden, ob sie sich nicht nochmal woanders in der Spezialklinik vorstellt. Und dann hätte sie zumindest die Operation vielleicht nicht ganz sein gelassen, aber mit Sicherheit nochmal aufgeschoben und hätte sich letztendlich vielleicht auch in einer anderen Klinik nicht nur vorgestellt, sondern da auch die Operation vornehmen lassen. Gut, also das haben wir so im ausländischen Bereich schon einfach mit eingebracht für den Fall, dass die Gegenseite diesen Gedanken hat, wir berufen uns auch mal noch darauf. Hat aber letztendlich nichts gebracht, weil die Gegenseite trotzdem gesagt hat, nee, wir sehen da keine Versäumnisse und bleiben bei unserer Auffassung, dass wir da nichts zu ersetzen haben, keinen Schaden auszugleichen haben. Sind dann ohne Gutachten in das Verfahren eingestiegen, haben Klage erhoben, dann gab es die Klageerwiderung und dann einen frühen ersten Termin.
Du betonst das so besonders, ein früher erster Termin. Ist das jetzt was Besonderes?
Ja, das ist was Ungewöhnliches. Normalerweise gibt es erst immer einen Termin, wenn ein Gutachten eingeholt worden ist seitens des Gerichts.
Okay.
Früher erster Termin, es gibt so 2, 3 Landgerichte, die halten da gerne noch dran fest in Deutschland. Alle anderen machen es anders, die holen erst ein Gutachten ein. Aber Landgericht Stuttgart beispielsweise, die Arzthaftungskammer macht das ganz gerne noch. Und ja, wenn du fragst, ist das sinnvoll? In den meisten Fällen nicht, weil es läuft dann doch darauf hinaus, dass man zwar über den Sachverhalt dann spricht, aber letztendlich dann doch am Ende der Verhandlung gesagt wird, ach, wir müssen jetzt ein Gutachten einholen. Also das hätte man sich sparen können, weil dann gibt es ja einen weiteren Termin und so hat man dann 2 Termine auf jeden Fall. Okay. Und darum ist das eher unüblich in Arzthaftungssachen. Aber wie gesagt, 2-3 Landgerichte machen das immer noch. Und hier war das so, dass ein solcher festgesetzt worden ist. Und im Rahmen dessen wurde die Klägerin, in dem Fall Marita, angehört zu dieser ganzen Aufklärungsproblematik, wie wichtig ihr das war, ob sie darauf hingewiesen hat, dass es nicht mehr sein darf und so weiter und so fort. Und auch der aufklärende Arzt wurde befragt, der war jetzt nicht Partei, also er war als Zeuge geladen, wir hatten ihn nicht mitverklagt. Macht letztendlich keinen großen Unterschied. Manchmal sagt man ja, man muss den mit verklagen, um ihn als Zeugen auszuschalten. Bisschen martialisch gesagt, ne? Aber
ich weiß nicht, ob das jetzt nur im Strafrecht ist, aber ich habe gerade frisch noch gehört, als Zeuge muss man die Wahrheit sagen und als Angeklagter, da darf man ja auch die Aussage verweigern.
Ja, das gilt im Strafrecht so, da darf der Angeklagte sogar lügen, aber auch der Zeuge im Zivilprozess und auch der nicht beschuldigter Arzt, also nicht angeklagter Arzt, aber trotzdem beschuldigter Arzt, muss natürlich die Wahrheit sagen. Im Zivilprozess gilt dieser Grundsatz natürlich nicht.
Was hat denn dieser Operateur jetzt gesagt? Hat er gesagt, tatsächlich, ich habe das nicht genau aufgeklärt?
Ja, hier war es so, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte an das konkrete Gespräch. Mitunter ist das anders, da bin ich immer erstaunt, wenn Ärzte sich nach 5, 6, 7 Jahren noch genau an den Patienten, die Patientin erinnern können und auch genau wissen, was da gesprochen worden ist. Das nehme ich denen häufig nicht ab. Darum ist es mir lieber, wenn die sagen, ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte seitdem zigtausende Patienten und da war jetzt nichts Besonderes in diesem Aufklärungsgespräch, warum ich mich erinnern kann. Das ist einfach ehrlicher und offener und auch gar nicht vorwerfbar. Das ist ja menschlich. Ich weiß schon nicht mehr, was ich letzte Woche Sonntag gegessen habe. Also darum kann ich nicht wissen, was vor 4, 5 Jahren im Rahmen eines gewöhnlichen Aufklärungsgesprächs dann gesprochen worden ist. Es blieb so ein bisschen offen. Der Arzt hat natürlich dann im Nachhinein, das ist dann der zweite Ansatz, erklärt, wie sie es üblicherweise machen. Und dann sind wir so quasi auseinandergegangen. Das Gericht wollte dann eine Entscheidung treffen. Dazu kam es dann aber gar nicht, weil die Gegenseite, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, kommt hin und wieder vor, hat uns angerufen und gesagt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, vielleicht doch einen Vergleich zu schließen. Die Situation war eigentlich eher positiv für die Gegenseite, aber darum waren wir ein Stück weit bereit und froh, dass dieses Angebot kam, dass wir dann Vergleichsverhandlungen einsteigen wollten. Das haben wir dann auch getan. Und haben uns letztendlich auf 8.000 Euro Schadensersatzzahlung und Übernahme der Rechtsanwaltsgebühren, zumindest der außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren, verständigt. Und ich denke, das war eine gute Entscheidung. Wir hatten uns natürlich wesentlich mehr eingeklagt.
Also haut mich jetzt nicht vom Hocker.
Ja, aber in Anbetracht der Beweissituation war es schon so, dass das ein guter Vergleich war, okay, für Marita. Sie wäre wahrscheinlich im Endeffekt beweisfällig geblieben. Es war auch niemand dabei beim Aufklärungsgespräch. Und deswegen war ich doch ganz froh, dass es sich mit 8.000 Euro dann abschließen ließ, das Ganze.
Also wir merken mal wieder, wie wichtig dieses Aufklärungsgespräch ist. Und zwar für beide Seiten, für die medizinische Seite und natürlich auch auf Patientenseite. Darf ich da eigentlich eine Aufnahme machen? Also könnte ich mein Handy auf den Tisch legen und sagen, lieber Herr Doktor, liebe Frau Doktor, jetzt machen wir mal das Aufklärungsgespräch. Ich nehme das auf.
Ja, ganz einfache Antwort. Man darf nicht heimlich aufnehmen, aber man darf mit Zustimmung das Gespräch schon aufnehmen. Aber wenn die Zustimmung nicht vorliegt, also wenn es abgelehnt wird, das darf der Arzt natürlich, die kann man natürlich dann nicht verwerten.
Ich frage mich gerade, ob wir jetzt was angestoßen haben, dass jetzt alle Patienten sagen, oh, Aufklärungsgespräch, ich lege mal gerade mein Handy auf den Tisch und frage mal.
Ja, also wenn man nichts zu verbergen hat, dient ja auch vielleicht auch zur Sicherheit für den Arzt. Er kann sagen, es ist aufgenommen worden, dann hören Sie nochmal nach, was ich Ihnen alles gesagt habe. Und da war das drin. Und das ist auch manchmal vielleicht gar nicht so sinnlos, weil es kann vielleicht der ein oder andere sinnlose Prozess damit verhindert werden. Mhm. Weil manche Mandanten erinnern sich einfach nicht mehr richtig an dieses Gespräch. Und wenn sie das nochmal abhören und hören, ach, da hat er mich doch drauf hingewiesen, dann kann, glaube ich, auch so manches vermieden werden. Also halte ich gar nicht so für eine schlechte Idee.
Ich habe bisher noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde es auch super.
Mediziner dann auch davor zu bewahren, jetzt sich rechtlich irgendwo verantworten zu müssen. Mhm. Also das ist einfach so, die Erinnerung verblasst und wenn man das nochmal nachhören kann und so, ach ja, hat er doch gesagt und das war doch richtig. Also ich glaube, manche Klage könnte man sich dann ersparen.
Mhm. Ja, falls ihr mit solchen Aufnahmen tatsächlich schon mal gearbeitet habt, auf welcher Seite auch immer, Patientenseite oder Medizinerseite, meldet euch gerne, erzählt uns gerne, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt.
Ja, und ganz wichtig, der Appell, das nicht heimlich machen, weil das ist verboten. Es gibt eine entsprechende Norm im Strafgesetzbuch. Also keinesfalls von mir die Empfehlung, das heimlich aufzunehmen, sondern wenn, dann nur mit Einverständnis desjenigen, mit dem man dann auch spricht.
Ja, und unsere absolut total gar nicht heimliche Aufnahme endet an dieser Stelle.
Wunderbare Brücke geschlagen, ein Übergang.
Normalerweise, wenn ich sowas im Radio mache, dann peitsche ich mich hinterher aus oder werfe was ins Phrasenschwein oder so.
Nee, das war...
Elegant meinst du? War elegant?
Äußerst elegant und es bleibt uns abschließend nur zu sagen, wir hören uns wieder.
Nächste Woche.
Wenn es heißt...
Tatort Krankenhaus.
Wenn Ärzte Fehler machen und bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.